Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ist, glaube ich, noch kein Jahr her, als ich plötzlich realisiert habe, krass, ich habe ein Sättigungsgefühl. So jahrelang habe ich mich an dem orientiert, ja, dass ungefähr das sollte man vielleicht essen, das wäre gut, oder das essen andere so eine Menge zum Beispiel. Und jetzt habe ich einfach, also ich merke, ich habe genug, ich brauche nicht mehr und das hilft natürlich auch mega. Ja, das ist für mich nochmal, ja, für mich ein Wunder, dass das einfach so plötzlich noch gekommen ist.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Sie ist total natürlich und authentisch. So erlebe ich sie auf Instagram. Sonja Griesinger. Ich habe dort gesehen, wie ihr Garten erblüht, wie das war, wo die Hühner gekommen sind. Oder man sieht auch mal, wenn etwas nicht klappt im Mami-Alltag von der Sonja Griesinger. Sie ist keine Influencerin mit tausenden Followern. Sie zeigt einem nicht, was sie alles unglaublich gut kann, wie viel sie zum Beispiel backt, wie hübsch sie einrichtet und in allem noch total perfekt aussieht. Nein, sie ist unaufgeregt. Einfach sich selber. Sie postet auch nicht viel, aber wenn man etwas sieht von ihr, dann finde ich, hat das so eine Freude drin. Freude an dem Leben, das sie lebt. Freude an ihrem Kind, an ihrem Mann. Und irgendwie merkt man, es ist für sie nicht selbstverständlich. Und sie geniesst das, was sie hat. Grund genug war für mich, um sie zu besuchen auf Wallenstadt. Ich habe ein Glas mega feinen selber gemachten Holunderblütensirup bekommen von ihr. Wir haben es gemütlich gemacht an ihrem Esstisch. Und dann hat mir Sonja ihre Geschichte erzählt. Es ist eine bewegende Geschichte. Schön, hörst du mit, bist mit dabei bei dem Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stutz. Danke vielmals, dass ich da sein darf, Sonja Griesinger. Wir sind in Wallenstadt, bin ich noch nie gewesen. Mega schön umgeben von Bergen und ein wunderschönes Haus, in dem ihr drin wohnt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Haus gesehen mit so viel Umschwung. Ja. Und einem mega schönen Garten. Ich bin gerade ein bisschen im Himmel. Wie ist es da zu wohnen?
Im Paradies sind wir da, ja. Das sagen wir immer. Nein, es ist wunderschön und wir sind voll angekommen. Wir sind seit bald 4 Jahren da. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin noch nie in meinem Leben, seit ich daheim ausgezogen bin, irgendwo wirklich so, wo ich angekommen bin, wo ich gewiss habe, da bleibe ich jetzt so lange wie möglich. Ich weiss ja nie, was das Leben bringt. Aber genau, es ist wunderschön. Ja, wir geniessen es mega. Berge, Seen, Freunde nahe, ja.
Und das Coole ist auch, was ich mega cool finde, überall laufen noch Hühner rum. Deine Kinder sind noch ein bisschen am der Bub mit der Heckenschere oder was ist das, Gartenschere am Schneiden. Ja. Einfach mega entspannt und schöne Stimmung. Das merkt man richtig, sehr schön zum da sein. Cool. Du sagst ja, deine Kindheit war auch mega unbeschwert gewesen. Ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl, wie es deine Kinder vielleicht erleben da, gell?
Ja.
Erzähl mal, wie war es?
Ja, ich bin sehr ab... Also relativ abgelegen, kommt darauf an, die Welt mit wem vergleichst, aber recht abgelegen, aufgewachsen, so ein bisschen am Berg oben, auf einem Bauernhof ursprünglich, sehr naturverbunden. Mein Vater war eigentlich gelernter Bauer, hat die ersten Jahre auch noch als Bauer gearbeitet, nachher in den Tiefbau gewechselt. Meine Mama ist Gärtnerin gelernte und darum haben mega viel Garten, mega viel Platz rundherum. Meine Cousine haben gerade im Haus nebendran gewohnt, sie haben die Bauern nicht und wir haben halt eigentlich einen riesen Spielplatz in dem Sinn mit Wald und um und so. Und wir sind dort auch sehr viel unterwegs gewesen mit den Nachbarskindern, die gleich alt gewesen sind und so.
Super.
Ja, das ist wirklich so das Unbeschwerte, wo mir eigentlich in den Sinn kommt, wenn ich daran denke, an meine Kindheit. Ja. Ja.
Mega schön. Gleich sagst du, also ihr habt, bevor ihr Amix dürfen spielen, habt ihr doch auch noch viel müssen mit anpacken, gell? Also schon auch müssen mitschaffen.
Ja, also jetzt nicht, aber wir haben halt so im Sommer, das weiss ich, dann hat es jetzt tun zuerst Heu helfen und dann könnt ihr spielen. Das war wie klar gewesen. Aber ja, das ist jetzt irgendwie eine negativ in Erinnerung. Das hat ja einfach dazu gehört, wenn wir will, mit den Nachbarskindern spielen, die halt Bauern nicht haben. Oder auch jetzt von meinen Eltern her ist das wie klar gewesen. Aber wir haben jetzt auch nicht mega viel müssen helfen. Also das würde jetzt
aber
auch
ist ja noch
sagen.
Spannend, dass einem das gar nicht so aufgelegen ist irgendwie, oder?
Wäre mir mal spannend zu wissen, wie das die Eltern in Erinnerung haben. Das müssen wir vielleicht mal fragen.
Stimmt. Was auch schön ist, also ihr seid nämlich Alp, sagt man, also auf eine Alp. Und da hast du ganz schöne Erinnerungen, gell?
Ja, also nicht mit meiner Familie, sondern mit meiner Tante und einem Onkel, weil eben die Kinder gleich alt gewesen sind. Haben wir im Sommer oft auch Woche zwei mit ihnen auf die Alp verbracht. Und das sind wirklich so richtig schöne Kindheitserinnerungen. Wir haben auf dem Heustall geschlafen. Also wir haben kein fliessendes Wasser und keinen Strom gehabt dort. Wir haben uns mit sehr einfachen Sachen beschäftigt. Aber das war so eine coole Zeit. Sie halt auch einfach Freiheit pur. Wir konnten dort eine Stunde als Kind miteinander irgendwo laufen. Ja, und einfach sind vielleicht auch manchmal ein bisschen uns überlassen gewesen. Also jetzt nicht irgendwie, aber einfach.
Ja, ja, das hat mir früher noch ein bisschen mehr sich getraut, Kinder ziehen lassen.
Ja,
so,
genau. Ja. Und das haben wir geliebt. Dann haben wir uns einmal bewaffnet mit irgendwelchen Stecken gegen die wilden Tiere, die sie jetzt gar nicht unbedingt gehabt hat. Aber genau. Ja, und sind, haben diese Geschichten da erfunden. Und, ja.
Wir hatten keinen Strom, keinen Empfang, natürlich kein Internet, weißt, aber langweilig ist es ja nicht geworden. Das finde ich noch faszinierend. Heute hast du das Gefühl, du musst ja Kind, also ich kenne es von meinen Buben, ich habe immer das Gefühl, ich muss schauen, dass es nicht langweilig wird, obwohl ist ja auch gut langweilig, aber es wird noch schnell langweilig.
Nein, habe ich zumindest keine Erinnerung daran, wirklich nicht, ja.
Und eben alles ganz einfach und simpel, gell, auf dem Feuer gekocht und so.
Ja. Ja,
kann ich mir
wir haben einmal selber, zum Beispiel zum Basteln, haben wir aus Mehl und Wasser, glaube ich, einmal selber Leim gemacht und einfach so Sachen.
Merkst du heute noch, dass du von dem zehrst oder dass du das denkst?
Ja.
Einfach an die Kindheit.
Ja, schon auch. Und so ein bisschen, dass ich denke, ich will das meinen Kindern auch so ein bisschen ermöglichen. Und ich bin sicher, jetzt, wenn wir es gerade von dem haben, ich bin nicht die Mama, die mega unterhaltet, aber die sie auch einfach mal machen lässt mit den Sachen, die sie haben. Und also jetzt beim Älteren merke ich das ganz fest, dass er auch mit sehr wenig, eben, du hast es jetzt vorher gesehen, kann er sich stundenlang beschäftigen, kann irgendwie in Welten abtauchen, ist dann manchmal auch schwierig, um ihn wieder rausholen. Aber genau, und so die Kreativität hat und ja, so mit einfachen Sachen sich kann beschäftigen, ja.
Ihr seid in eine Kirche gegangen, gell? In eine Landeskirche, bist du als Kind. Ja, wie war das dort für dich?
Ja, also ich bin wahrscheinlich am Sonntag, bin ich halt als Kind, bin ich so in der Sonntagsschule gsi, noch ganz chli Kinderhort. Und nachher, so wirklich am Sonntag in Kirche, bin ich nicht so regelmässig. Ich bin mehr so in den Sachen, die für die Jugend angeboten wurden, ist halt nachher dabei gsi, Jugendgruppe, Jugendgottesdienst. Und wo ich dann auch relativ bald in Leiterschaft eigentlich gegangen bin, geholfen habe, mit aufbauen und so weiter.
Von so Gottesdiensten.
Genau, ja. Oder eben Jugendgruppen sind auch mal so Arbeitsprogramme gewesen, wo wir thematische Sachen angeschaut haben, aber auch irgendwelche Games beigestellt haben. Und wir haben dort für mich so ein zweites Zuhause nachher auch geworden, weil ich, also ich meine Freunde mega dort hatte und haben aber auch, wir haben so viel dort, wir haben so Räume gehabt, wo wir einfach ein- und ausgehen, wirklich so unser Ort.
Auch wieder Freiheit.
Ja. Ja, wird mir erst jetzt mega bewusst, aber ja, wir haben so viel dort übernachtet, irgendwie natürlich dann auch nicht viel geschlafen, aber wir haben einfach ja, unseren Platz gehabt, können Film schauen, können Zeug unternehmen, haben viel dort zusammen gegessen, ja, voll Küche gehabt und alles, also. Das war richtig cool gewesen, ja.
Und Gottesdienst so, weißt du, klingt jetzt für mich nicht so fresh, so jung, aber hat dich das nicht, also hast du spannend gefunden, so in einen Gottesdienst zu gehen?
Ja, ich bin halt so der Typ gewesen, ich kann immer etwas für mich rausnehmen. Ja, wirklich. Aber sonst ist es natürlich Landeskirche. Wir haben die uralten Kirche, Gesangsbücher, Lieder gesungen mit den Orgeln. Ist jetzt nicht das gewesen, was mich mega angesprochen hat. Darum ja, bin ich sicher auch mehr dann auf Jugendgottesdienst und so ausgewichen. Ja.
Und die sind cooler gewesen?
Ja.
Ja.
Die habe ich cool erlebt und eben auch können mitgestalten und ja, da haben wir natürlich, also ja, haben wir Band gehabt mit Schlagzeug und allem. Wir haben immer wieder verschiedenste Gäste gehabt, die gekommen sind, um zu erzählen, wie sie Jesus in ihrem Leben erlebt haben. Genau.
Ja. Also und das hat für dich dann auch Hände und Füße bekommen. Also es ist nicht einfach, du hast die Gruppe cool gefunden, sondern eben du hast gesagt, Jesus, also der Glaube, der ist dann für dich wirklich relevant geworden. Also
ja, voll. Also ich bin wirklich auch von daheim her halt so geprägt worden. Also ich habe bei meinen Eltern mega einen lebendigen, auch einen authentischen Glauben erlebt. Ich habe erlebt, wie das für sie nicht nur wichtig war, sondern auch Halt gegeben hat. Es hat ihnen Rat gegeben, es hat ihnen einen Leitfaden gegeben, einen Sinn im Leben. Also das alles habe ich mega von daheim mitbekommen und ich habe das auch sehr gut erlebt dort. Genau. Und ich glaube, das hat mich wahrscheinlich fast am meisten geprägt, vor allem, ja, weil ich es von daheim mitbekommen habe. Und es war aber für mich so wichtig, dass ich es auch weitergeben wollte. Ja.
Also bist du dann richtig feurig unterwegs, gell? Also du hast dann richtig eben wollen, ja, dass andere auch den Glauben kennenlernen. Und hast gesagt, es war aber dann nicht immer so einfach in der Schule.
Ja. Also, es war einfach meine Wahrnehmung, dass ich schon manchmal einfach auch ein bisschen Aussenseiter war, weil ich halt... Also ich habe das jetzt auch nicht jedem aufgedruckt oder so.
Ja, was hat das denn geheißen? Also wie bist du unterwegs?
Ich bin einfach, es haben alle gewusst, die ist gläubig. Ich habe wie natürlich von dem erzählt, sicher. Ich habe auch mal Leute irgendwie eingeladen für irgendeinen Anlass oder so, den wir hatten. Wir haben natürlich Religionsunterricht gehabt. Dann ist es natürlich auch wie klar gewesen, okay, die kennt das ein bisschen besser, ja, genau. Oder wie sollst du das sagen?
Streberin im Religionsunterricht.
Natürlich. Da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Wir haben wirklich einen coolen Religionslehrer gehabt in der Oberstufe. Mit dem haben sich also die ganze Klasse sehr gut verstanden. Wir sind dann auch bei dem daheim grillieren, 2-3 Mal und einfach so dort... hat mega Beziehung gelebt zu uns.
Also das ist dir auch, und das merkt man so ein bisschen, eben, es muss authentisch sein.
Ja,
also, also das hast du auch so erlebt, eben die Menschen.
Ja,
nicht
genau.
Einfach irgendetwas, was sie dir vorgaukeln oder tun, als ob.
Ja, genau.
Gerade wenn man Teenie ist, oder ist das unheimlich wichtig. Also sonst, aber dann ist man ganz empfindlich auf das. Gell?
Ja, genau.
Du sagst aber, du hast trotzdem mega viele Freunde gehabt, obwohl sie in der Schule eben manchmal doch noch recht harzig war, gerade wegen dem. Und hast wegen dem nicht das Gefühl gehabt, ich darf vielleicht nicht so viel von dem Glauben erzählen und schauen, dass ich einfach mehr reinpasse. Dann haben wir alle gern.
Dort noch nicht. Das hat sich dann erst so ein bisschen gegen Ende von der Oberstufe entwickelt. Aber ja, ich habe wirklich, also das ist so, ich habe immer auch in der Schule gute Freundinnen an meiner Seite gehabt, die zu mir gestanden sind, ja.
Und gerade in der Oberstufe hast du ja mega etwas Schwieriges erlebt, gell, wo dann so ein bisschen auch in so eine schwierige Zeit hineingeführt hat. Also eine ganz enge Freundin von dir hat wie plötzlich gefunden, ich will keinen Kontakt mehr. Wie ist das gewesen?
Ja, das ist wirklich für mich, glaube ich, so vielleicht auch ein bisschen ein auf die Welt gekommen. Nein. Also ich habe, es war eine meiner engsten Freundinnen und die hat wirklich von einem Tag auf den anderen wie gesagt, ich wollte eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich habe schon gemerkt, dass dort ist wie etwas in mir zerbrochen. Ich glaube, so ein bisschen das, vielleicht einfach das Vertrauen auf die Verlässlichkeit von Menschen oder so ein bisschen überhaupt das Vertrauen in die Menschen. Du kannst dich einfach auf sie verlassen. Und irgendwie auch, ich glaube, so wie so ein bisschen Kontrollierbarkeit vom Leben irgendwie. So ein bisschen, es kann sein, dass sich einfach plötzlich alles ändert. Du hast es wie nicht in der Hand. So, das ist, glaube ich, wie dort so ein bisschen reinkommen, habe ich das Gefühl. Und das war nachher eigentlich auch ein Auslöser gewesen von einer Essstörung, die nachher gekommen ist. Es ist nicht in dem Sinne die Wurzeln, der Grund, der dahinter ist, das nicht, aber es ist etwas, also das ist wie so dann der Auslöser oder das, was das Fass wahrscheinlich wie so zum Überlaufen gebracht hat. Wo das ausgelöst hat.
Hat die sich nicht mehr wollen, hat die Beziehung nicht mehr wollen wegen Glauben? Ist das ein Grund?
Nein.
Okay.
Nein, die ist auch bei uns, bei der Jugendgruppe ein- und ausgegangen. Das war nicht Thema gewesen. Also das kann ich auch bis heute nicht sagen, was dort los
ist. Du weißt es echt bis heute nicht? Okay.
Nein.
Und eben, dann ist eine Essstörung in dein Leben gekommen. Also, wie hat das angefangen? Magst du dich an das erinnern? Wie fängt so etwas an?
Ja, eigentlich angefangen hat es, ich bin krank gewesen, hatte Magen-Darm-Grippe und habe in dieser Woche halt wie Gewicht verloren. Und habe so eigentlich, ich glaube, dort hat es in meinem Kopf so gemacht, es wäre eigentlich so einfach. Also, ich bin nicht mega übergewichtig gewesen, aber jetzt habe ich mega schlank vorher. Und es war schon etwas, das mich immer so ein bisschen gestört hat und wo ich wie, glaub, das Gefühl hatte, das ist auch ein Grund, wieso mit Leuten ablehnen oder wieso das, oder ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt so richtig perfekt würde aussehen, dann nachher würden sie das anerkennen, dann würde ich die Bestätigung von den Menschen bekommen. Ich glaube, so um fast mehr, ja.
Mhm.
Genau, ja, und irgendwie dort, ja, ich glaube, wie du das merkst, es ist so einfach eigentlich. Und dann nachher hat das wie angefangen mit, also es war so ein bisschen ein Gemisch von Bulimie, also Essbrechsucht oder einfach dann wieder zeitweise fast gar nichts essen.
Okay.
Das
geht ja schon nicht so einfach, erbrechen, oder? Also, oder gewöhnt man sich an das?
Man gewöhnt sich daran,
okay, ja.
Ja.
Und das ist ja dann etwas gewesen, was dich jahrelang,
ja,
begleitet hat und sehr schwierige Zeit war, gell? Also hat ja auch depressive Verstimmungen ausgelöst, gell?
Ja, also es war so ein bisschen ein Auf und Ab gewesen. Ich hatte Phasen, als mir wieder besser gegangen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich es im Griff, jetzt ist gut. Und das, aber dass ich wie eigentlich vieles mit Essen kompensiere und das Krankhafte ist eigentlich nicht weg gewesen. Also dann habe ich vielleicht einfach mega viel gegessen, dann habe ich wieder mega zugenommen. Dann ist natürlich ein Rückschlag in eine Essbrechsucht wieder, ja, die Folge gewesen. Ja, und ich habe das natürlich versteckt vor meinem Umfeld. Das heisst, es auch so lange, das ist, dann hast du irgendwie verstrickte viele Lügen. Also ich mag mich erinnern, es hat Zeiten gegeben, wo ich mich wirklich in der Dunkelheit am wohlsten gefühlt habe. Niemand hat mich gesehen, so ein bisschen.
Mhm.
Ja, und also für mich war es wie so ein riesen Doppelleben eigentlich gewesen, weil ich habe parallel dazu eben habe immer noch mitgearbeitet in der Kirche und habe das auch voll ernst gemeint. Ist jetzt nicht irgendwie. Und irgendwann bin ich wie an den Punkt gekommen, weil ich gemerkt habe, es verhebt nicht mehr beides nebeneinander. Es sind so viele Lügen drin, da habe ich mich dann selber wie aus dieser Leiterschaft genommen. Also bin nicht mehr irgendwie auf der Bühne gestanden oder habe Leute angeleitet oder was auch immer. Genau. Mhm. Ich habe einmal auch Worship gemacht, also gesungen in dieser Band. Genau, und darum, das hat für mich dann irgendwann nicht mehr gestimmt, weil ich gemerkt habe, irgendwo drinnen, ja, bin ich so kaputt. Ja. Es sind so viele Lügen, es ist in mir drin, ist so eine Zerrissenheit gewesen, eigentlich.
Mhm.
Und das, ja, das ist eigentlich, also das habe ich zum Teil fast nicht ausgehalten. Also ja, habe ich nicht ausgehalten. Mit mir selber habe ich es dann irgendwann wie fast nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich mega viel, ich habe viel Film geschaut. Ich habe auch dann später, also das, da reden wir irgendwie von fast 10 Jahren nachher am Schluss. Irgendwann natürlich angefangen, viel Alkohol zu trinken, dann zum Teil auch, also für mich allein.
Um den Druck auszuhalten.
Ja, ja, genau.
Mhm.
Und haben parallel dazu auch eben Psyche gehabt, wo, also Freundschaft, die sehr ungesund war, wo ich jetzt weiss, es war mega Manipulation und Kontrolle drin gewesen. Ja, ich habe sie mit dieser Essstörung manipuliert und haben dort, glaube ich, wie auch irgendwo mir eine Sicherheit gesucht, so ein Mensch, der da ist, immer an meiner Seite und wo ich wirklich, ja, wahrscheinlich ein bisschen in der Hand habe oder wie auch immer, das habe ich so ein bisschen gesucht.
Also so die Kontrolle haben, oder?
Ja.
Eigentlich. Ist auch das gewesen, wo du wieder zurückbekommen hast? Man kommt ja durch so ein Leiden und durch so eine Sucht auch etwas über, oder? Wo einem dann wieder irgendwie sich,
ja, geht, also oder? Ich glaube, das ist schon also irgendwie so können probieren, also ich habe probiert, meinen Körper zu kontrollieren, Menschen rundherum, es ist schon so, dass, ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Mhm. Krass. Und du hast gesagt, eben, dann hast du VG-Ausbildung gemacht, bist nachher zur Ausbildung als Pflegefachfrau an einer höheren, genau, Fachschule. Und dann ist aber wie, dann ist wirklich gar nicht mehr gut gewesen. Also dann hast du eine riesige Krise gehabt, gell, dort.
Ja, genau.
Also,
ja,
auch schon die Jahre vorher eigentlich. Hast
du, ja, mir, genau,
schlecht als recht überlebt, kann man das so sagen?
Eben, es sind wie immer so die zwei Welten nebeneinander gewesen. In mir, ja, drin hat es eigentlich nicht gut ausgesehen, weil ich immer den Stress und alles hatte mit dieser Sucht. Und ich glaube, von außen hat es Zeiten gegeben, wo man mir wahrscheinlich fast nichts angemerkt hat. Und dann aber eben auch Zeiten, wo, ja, wo es wie sehr offensichtlich war, dass man nicht gut gegangen ist. Und dort am Schluss war es wirklich so gewesen, dass, ja, wahrscheinlich mehrere Leute in meinem Umfeld mich am liebsten stationär gesehen hätten, weil sie einfach, ja, also.
Bist du dann auch mega untergewichtig gewesen?
Nein, nicht, nein. Ja. Also, nein, völlig im Rahmen eigentlich. Ich habe schon für meine Verhältnisse sehr viel abgenommen, dann wieder zugenommen, abgenommen, zugenommen. Das sieht man auch bis heute mit Körper an, finde ich einfach so. Das war natürlich ein riesen Stress für den Körper. Und durch das hat es schon Zeiten gegeben, wo Menschen gesagt haben, jetzt siehst du nicht mehr gut aus. Mhm. Aber, die Leute, aber es ist mehr, ich habe nicht geschlafen, ich war mega angetrieben zwischendrin und dann aber eben auch wieder so das Depressive. Ich mag mich erinnern, dass ich irgendwie auf einer Stege gelegen bin, ewig, ich weiss nicht wie lange, und wenig Kraft hatte zum Auflaufen, einfach mental nicht. So psychisch.
Aber ich habe das Gefühl, du hast das mega mit dir selber ausgemacht. Das heißt, du keine Hilfe gesucht. Du hast das 10 Jahre hast
ja, nein, gemacht. Ich habe schon sehr lange mit mir selber ausgemacht und auch lange natürlich das Gefühl gehabt, das kann ich jederzeit beenden und dann geht es mir wieder gut. Es hat schon Freundinnen gehabt, die ich mit ihnen geredet habe, habe dort aber auch 2-3 Mal erlebt, dass dann ganz schwierige Kommentare gekommen sind und dann habe ich mich natürlich eher wieder verschlossen. Ich weiss, es hat immer Leute in meinem Umfeld gehabt, die mir gerne geholfen hätten. Mhm. Also natürlich meine Eltern allen voran. Ja, oder auch Freundinnen, die wirklich zum Teil Freundinnen, die ich bis heute habe, die dort schon an meiner Seite waren und mir schon haben wollen helfen, aber natürlich auch überfordert waren. Und ja, wie willst du jemandem helfen, der sich eigentlich nicht helfen lassen will? Ich bin ja nicht bereit, um das irgendwie loszulassen. Ja.
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 Nachher hat sich's geändert. Also, du hast dann plötzlich, es hat einen Vorfall gegeben, du bist alkoholisiert ins Spital eingeliefert worden, gell? Das
ist, du verziehst das Gesicht, das ist mega peinlich, wahrscheinlich.
Ja.
Also, bis heute haben gelernt, darüber reden.
Ich kann mir das so nicht vorstellen. Da hockt so ein anderer Mensch vor dir.
Ja. Aber das ist wirklich, also, dort war eine Zeit, wo es mir auch, ich bin sehr gleichgültig am Leben gegenüber, wirklich. Und, ja. Nicht irgendwie aktive Suizidgedanken, wirklich. Und dann, ja, habe ich einfach so viel Alkohol getrunken. Ich weiss nicht, was noch alles war. Auf jeden Fall haben mich dann Kolleginnen auf den Notfall gebracht. Und die habe ich auch geschafft im Spital. Die Ärztin hat mich gekannt. Das kannst du dir vorstellen, wie.
Okay. Oh nein.
Darum, ja, das war wirklich ein Tiefpunkt gewesen. Und das Krasse war nachher, ich bin in dem Spitalzimmer nachher gewesen, eine Nacht. Habe nicht können schlafen und bin wie gefangen gsi, einfach mit mir selber dort drin. Ich habe mich nicht können ablenken, ich habe nicht können irgendwie, ja, also ich bin wie mir selber ausgeliefert gsi und ich habe das so nicht ausgehalten. Ich habe mich gefühlt wie irgendwie ein Tiger im Käfig, wollte raus dort.
Mit deinen eigenen Gedanken?
Ja, genau. Ja. Und das war für mich schon ein Moment gsi, wo ich realisiert habe, es ist überhaupt nicht gut und du kannst das auch nicht einfach selber wieder lösen. Und ich bin natürlich dort nachher einem Psychiater überwiesen worden, wie ein Hausarzt, habe eben dann Antidepressiv auch bekommen. Aber ja, mein eigener Wille, um irgendwie gesund zu werden, ist gleich noch nicht. Es hat wie noch mal ein paar Monate gebraucht, bis ich wirklich an diesem Punkt war. Und ich bin dann irgendwie einmal zu dem Psychiater und nachher bin ich einfach nicht mehr gegangen, habe das niemandem gesagt. Das ist dann irgendwie wieder versandet. Und ich habe dann auch, wir haben natürlich die Themen auch durchgenommen in der Ausbildung zum Beispiel, haben einfach ein paar Sachen erzählt. Genau. Und,
aber das hat nicht gepasst mit dem.
Nein.
Das muss ja auch passen, ja, dass das man sein Leben anvertraut. Tiefste Sachen. Ja. Aber du hast nachher jemanden gefunden, eine Therapeutin, die dir unglaublich geholfen hat.
Ja, genau. Ich habe wirklich im Nachhinein ein paar Mal überlegt, was hat mich auch an den Punkt gebracht, dass ich nachher gleich irgendwann den Willen hatte, zum gesund zu werden. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht heute sicher einerseits auch dem zu verdanken, dass sehr viele Menschen für mich gebetet haben, und andererseits aber auch, weil ich wie von Kind auf gewusst habe, es gibt einen Gott, der Freiheit für mich parat hat. Es gibt einen Gott, der will, dass ich ein gesundes Leben führe, der mich liebt, der eigentlich etwas Wertvolles, Kostbares geschaffen hat, und nicht, ja, und dass das eigentlich nicht sein Willen ist, dass ich mich so kaputt mache. Und irgendwie, das hat mich nachher wieder wie, hat mich, glaube ich, irgendwann an den Punkt gebracht, hey, eigentlich will ich ja das. Eigentlich ist das, was ich will und wo ich weiss, dass das ja auch so vielen anderen Menschen wird helfen. Also würde es ja mir auch helfen. In dem Sinn. Und dann habe ich eine gute Empfehlung bekommen von einer Psychologin, die gläubig war und für mich wie diesen Aspekt vertreten, aber sehr erfahren war, mit sehr vielen Essstörungen schon zu tun hatte. Und die hat das für mich mega gut kombiniert. Wirklich so der Ansatz vom Glauben, was auch Jesus in dem kann machen, aber wirklich auch die psychologischen Ansätze. Genau, und mir hat das, für mich ist das nachher perfekt gewesen. Es war auch vom Typ her sehr anders als ich. Es war so eine Deutsche, sehr direkte. Und ich bin ja eigentlich in dem Moment in einer Dings gewesen. Also ich bin grundsätzlich harmoniebedürftiger Mensch gewesen. Aber auch, ich habe ja eigentlich nur probiert, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen und so. Und das hat sie immer wieder entlarvt und mich sehr fest konfrontiert mit dem. Mhm. Das hat mir dort sehr geholfen, aus dem rauszukommen, immer wollen allen Menschen das Zeug zurecht machen und ja, wie auch mich selber wiederfinden eigentlich.
Mhm. Aber es war ein riesiger Prozess, gell? Mhm. Also 4 Jahre lang intensives Arbeiten.
Ja.
Du sagst eben, wir haben da richtig, also du hast da richtig müssen neues Denken lernen, gell?
Ja, genau. Mhm. Ja. Also ich bin froh, ich am Anfang nicht gewusst, wie lange das geht. Ich weiss nicht, ob ich es geschafft hätte zum Anfangen. Im Nachhinein sage ich, es ist das Kostbarste, dass es so ein Prozess ist. Und würde jeden ermutigen, auch gerade so Zeiten von einem Prozess zu umarmen, weil du lernst so viel. Also denke, wenn ich von einem Moment auf den anderen gesund gewesen wäre, ich hätte so viel Schätze jetzt nicht in meinem Leben, wo ich gelernt habe in dieser Zeit. Ja, genau. Also das ist eigentlich auch so ein psychologischer Ansatz mit dem neues Denken lernen und ist aber für mich auch biblisch, weil es steht auch in der Bibel, dass wir, unser Denken muss wie erneuert werden. Ich habe dann wirklich immer wieder müssen so destruktive Gedanken eigentlich aufschreiben und konstruktive dazu schreiben, dass sich nach und nach eigentlich mein Denken wie verändert in dem
Sinn. Das ist eine mega Fleissarbeit auch. Also das ist
ja, das gell? Ist mir auch nicht immer gleich gelungen natürlich. Eben, ja, ja, voll. Ja. Mhm. Es ist natürlich mit der Rückfall, wieder vorwärts. Also mit, das ist auch sehr Alltag gewesen, dann dort drin. Ja, aber sie haben mich wirklich mit vielen Sachen hart konfrontiert. Ein Satz, wo man bis heute, oder etwas, was mir bis heute geblieben ist, ist, dass sie immer gesagt hat, Sonja, es kann dich gar niemand lieben, wenn du keine Ecken und Kanten hast, weil es weiss gar niemand, wer du bist. Nur wenn du Ecken und Kanten hast und Menschen dich auch darum vielleicht ablehnen oder nicht verstehen oder so, nur dann können die anderen Leute auch wirklich erkennen, wissen, wer du bist und wirklich lieben.
Das cool, ist, ja, das ist tief. Ja.
Das ist etwas, was mir recht ein ist, wo man bis heute geblieben ist, zum Beispiel. Ja. Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Nach 2 Jahren hast du in dieser Phase, also nach 2 Jahren Therapie, hast du deinen heutigen Mann kennengelernt. Mhm. 10 Jahre ist es her oder länger?
Gut 10 Jahre, 11,5 wahrscheinlich schon, ja.
Tobi heisst er, dein Mann, und hast eigentlich in dieser intensiven Phase hast du Beziehung mit ihm angefangen. Mhm. Ist wahrscheinlich auch noch intensiv gewesen für ihn, oder?
Ja. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin sicher schon mal über den gröbsten Berg bin ich gewesen. Also ich weiss noch, wie meine Therapeutin sich so gefreut hat, als ich von ihm erzählt habe, weil sie gesagt hat, sie weiss, jetzt bin ich mir bewusst, zum Beispiel, wie ich früher eben das ganze Thema manipulative Beziehungen angewendet habe und dass ich das jetzt auch probiere, nicht mehr, also ich würde sagen, grundsätzlich nicht mehr machen, aber ich glaube, wir alle manipulieren ja manchmal in den Beziehungen,
ja,
genau,
ja,
aber genau. So grundsätzlich, genau. Und ja, aber es ist für ihn schon nicht ein einfaches Thema gewesen, auch dass das jetzt nicht einfach weg ist, sondern eben immer noch Prozess ist. Das hat ihn einmal sehr herausgefordert. Er war froh um einen guten Freund, der ihm dort immer wieder auch gesagt hat, Tobi, es ist wichtig. Und wir haben dort auch Leute um Hilfe gebeten, die uns auch Tipps geben, wie wir in der Beziehung so können, mit dem umgehen. Und heutzutage, würde ich sagen, ist es eigentlich das Thema, wahrscheinlich, das uns am weitesten gebracht hat oder wo wir am meisten gelernt haben.
Warum?
Weil es einfach so, es ist ein Thema gsi, das so oft irgendwie wieder zu Konflikten, zu Emotionen geführt hat. Auch irgendwie, ich habe zum Beispiel dort gelernt, die Rollen zu definieren. Der Tobi ist nicht meine Rechenschaftsperson Nummer eins, sondern er ist in erster Linie mein Freund, später Ehemann. Und ich muss mir jemand anders suchen, aber gleich irgendwie ehrlich mit ihm auch unterwegs sein in dem.
So gesunde Strukturen in dieser Beziehung.
Ja, genau.
So, ja.
Oder wie können wir einander in diesen Sachen unterstützen, gelernt, unsere Bedürfnisse kommunizieren. Zum Beispiel, wenn es mal einen Moment gibt, wenn ich irgendwie wieder erbrochen habe. Gut, ich sage ihm das, wie geht er damit um? Kann ich lernen, kommunizieren? Was brauche ich in so einem Moment? Er lernt, er darf die Emotionen haben, aber wie geht er dann? Also, so, weißt du, was ich meine?
Ja, voll, mega. Ja. Wo nachher auch in anderen Themen in der Ehe, in der Beziehung mega geholfen haben, wahrscheinlich.
Ja.
Die Konflikte oder was er da geschafft hat, erarbeitet hat.
Ja, genau.
Hey, du sagst ja heute, du bist gesund.
Ja.
Du hast ein gesundes Sättigungsgefühl. Unglaublich. Ich habe auch schon gehört, dass man nicht gesund werden kann von dem. Du sagst aber doch, du bist gesund.
Ja. ja, also ich sage das sehr bewusst, weil mir ganz viele Leute eben auf dem Weg eigentlich gesagt haben, von einer Essstörung wirst du nie gesund. Und ich habe aber eine Therapeutin, also meine Therapeutin hat mir immer wieder gesagt, hey, Gott kann ganz heilen. Auf der so ein bisschen menschlich gesehen, sagt man, das begleitet dein Leben lang, das geht nicht. Und sie hat aber am Schluss auch gesagt, für sie ist es ein Wunder, wie das gegangen ist. Also auch zum Beispiel, dass es ohne stationären Aufenthalt gegangen ist. Und aber es ist noch jahrelang immer wieder ein Begleiter gewesen, aber seit ein paar Jahren ist es wirklich eigentlich kein Thema mehr in meinem Leben. Lang ist es noch so ein Punkt gewesen, wo ich gewusst haben, wenn ich allein daheim bin, so halt in schwierigen Situationen, dann muss ich wie gewappnet sein. Aber das ist jetzt wirklich auch nicht mehr der Fall. Und das Sättigungsgefühl ist, glaube ich, noch kein Jahr her, wo ich plötzlich realisiert habe, hey, krass, ich habe ein Sättigungsgefühl. So jahrelang habe ich mich an dem orientiert, ja, dass ungefähr das sollte man vielleicht essen, das wäre gut. Oder das essen andere so eine Menge zum Beispiel. Und jetzt habe ich einfach, also ich merke, ich habe genug, ich brauche nicht mehr und das hilft natürlich auch mega.
Mega, ja.
Ja, genau. Ja, das ist für mich nochmal, ja, für mich ist es ein Wunder, dass das einfach so plötzlich noch gekommen ist.
Ja. Mega schön, freut mich extrem für dich.
Ja.
Ihr habt euch kennengelernt, ihr habt Beziehung gelebt und viel miteinander gearbeitet, habt euch entschieden, ihr müsst das Leben zusammenteilen, geheiratet, Tobi und du. Und mega schön, das erste Ehejahr, hast du mir gesagt, im Vorgespräch. Und nachher ist aber eine zweite mega grosse Herausforderung gekommen. Und zwar hast du plötzlich mega viel Gewicht zugenommen. Also genau das, wo man könnte sagen, nein, das darf auf keinen Fall passieren, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Ich habe einfach wirklich unkontrollierbar. Also ich habe dann auch Sachen gemacht, die man natürlich jemandem mit so einer Geschichte nie würde empfehlen. Ich habe wieder Diäten probiert und alles. Und das hat einfach nichts geholfen. Ich habe einfach weiter zugenommen. Also konkret habe ich in einem Jahr etwa 10 Kilo zugenommen. Das hat dann meine Gynäkologin halt wie auch so festgestellt. Weil ich dort Termine hatte und sie hat dann, nachdem ich wirklich... Also es war für mich natürlich eine riesige Verzweiflung und Ohnmacht gewesen. Also dort habe ich wirklich, ich habe viele Tränen vergossen. Das war so schlimm gewesen für mich nach dieser ganzen Geschichte. Und irgendwie bist du endlich draussen aus diesem Thema. Es nimmt endlich nicht mehr so viel Raum in deinem Leben. Und nachher musst du dem wieder stillen. Und du musst irgendwie wieder, also ja, das ist wirklich, dort habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und dann hat eigentlich meine Gynäkologin mir dann eine Diagnose von einer Hormonstörung gestellt. Und das war im ersten Moment dann eine Erleichterung, weil ich gewusst habe, okay, es ist nicht nur irgendwie eingebildet oder irgendetwas, sondern es hat wirklich einen Grund. Das war dann ja, einerseits eine Erleichterung und andererseits habe ich dann wie auch irgendwo können ansetzen. Also ich habe dann jemanden gefunden, der mir ja, so mit körperidentischen Hormonen und so geholfen hat, wieder, aber halt auch wieder über lange Zeit.
Nicht von heute auf morgen.
Nein, über ja, wieder Jahre eigentlich die Hormone ein bisschen in ein gesundes Gleichgewicht zurückbringen. Ja, genau.
Eine andere krasse Diagnose, die du dort aber auch bekommen hast, war, du kannst wegen dieser Hormonstörung kein Kind bekommen.
Ja, also mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Okay, aber das war ja ein riesen Wunsch von dir und deinem Mann, gell? Also mega, mega schwierig und ihr habt euch angefangen mit dem abfinden, gell?
Ja, nein, eigentlich nicht unbedingt. Ich würde es nicht so sagen. Ich glaube, es war für uns beide von Anfang an klar, dass Gott dort das letzte Wort spricht.
Also ihr habt euch auch dort wie ein Wunder erhofft und gleich ist ja das dann nicht gekommen. Also es ist kein Baby gekommen und zwar mehrere Jahre, gell?
Ja, genau. Ja, also ich glaube, etwas, was mir geholfen hat in dieser Zeit, zuerst mal vielleicht wichtig zu sagen, ist, dass der Tobi hat wirklich von Anfang an ganz klar gemacht, obwohl er für mich der Inbegriff von Vater ist. Er hat immer alle Kinder angezogen. Überall, wo wir unterwegs waren, die haben ihn geliebt. Er hat mir so klar gesagt, hey Sonja, ich habe dich nicht als irgendwie zukünftige Mutter von meinen Kindern geheiratet, sondern als die Frau, die ich liebe und mit der ich will durchs Leben gehen, unabhängig, was jetzt kommt. Und das habe ich so fest gespürt und das hat mich, glaube ich, schon mal ruhiger gemacht in dem Innen. Und dann, ja, habe ich wie müssen lernen, irgendwie mit dem Wunsch und allem irgendwie zu dealen. Und ja, wir sind sicher, wir haben weiter gebetet für das, dass Gott dort unser Kind schenkt. Und was uns auch sehr geholfen hat, wir sind mega offen damit umgegangen. Und ich weiss, es ist auch ein Verletzlichmachen. Du hast natürlich dann auch Kommentare, die dich vielleicht verletzen in dem drin. Aber wir haben das so positiv auch erlebt, weil wir einfach Leute rundherum hatten, die mitgefühlt haben, die mitgetragen haben, die mitgebetet und gehofft haben. Ja, und das ist für mich wirklich, ja, also das ist etwas, was wir auch aus dem raus nachher für vieles, wie auch immer wieder gesagt haben, lass uns mit Freunden ehrlich unterwegs sein, authentisch. Ich glaube, das ist ja einfach so etwas Wertvolles. Ja, was etwas anderes, was mir auch, uns auch wichtig ist, ist, dass wir jetzt die Zeit nicht einfach irgendwie auf der Wartebank sitzen und wie einfach mal abwarten, bis endlich unser grosser Wunsch quasi erfüllt wird, sondern wir haben gesagt, okay, das ist jetzt eine Zeit, wir haben noch mehr Ressourcen zum Beispiel und die wollen wir einsetzen, sechs für jetzt Kirche, wo wir mega aktiv dabei gewesen sind, aber auch Freunde vielleicht mal freisetzen, die schon Kinder hatten. Aber auch, ich habe eine Weiterbildung gemacht, nochmal in dem Bereich Berufsbildung in dieser Zeit. Ja, wirklich das auch gemacht, was dann halt möglich war und die Zeit auch bewusst genossen, auch bewusst Zweisamkeit genossen als Ehepaar, mal Wellnessen und so. Und das ist uns wie auch wichtig gewesen, den Fokus nicht nur auf dem zu haben, was wir nicht haben, sondern auf all dem, was wir haben in dieser Zeit.
Also bist du an dem Wunsch nicht zerbrochen, obwohl er so stark war? Ja.
Nein, wirklich nicht. Und ich bin schon sehr ehrlich zu Gott mit dem und habe ihm auch immer wieder meine Gefühle, auch meinen Frust oder meine Traurigkeit darüber gebracht und habe dann einen Bibelvers gehabt, in Psalm 16, wo mich sehr begleitet hat in dieser Zeit, wo mich auch herausgefordert hat. Aber dort steht eigentlich, dass unser Glück von Gott kommt, dass unser Glück aus Gottes Hand kommt. Und ich meine, so schnell machen wir unser Glück abhängig von unseren äußeren Umständen. Oder eben, habe ich jetzt ein Kind oder nicht? Und ich habe dort wie gemerkt, so in einem inneren Dialog mit Gott, dass er mich auch ein bisschen wie herausfordert, um wie das loszulassen. Um ihm den Wunsch abzugeben, im Vertrauen, dass er, und so habe ich ihn ja ganz viel schon erlebt, ein liebender Vater ist, der das Beste für mich will, wo ich vertrauen darf. Er versorgt mich. Er ist mit mir und das habe ich gemacht. Das ist auch, also ich habe mega viel gebrüllt. Das heisst nicht, dass das mir leicht gefallen ist, aber ich habe es abgegeben und ich habe dort echt das Gefühl gehabt, jetzt ist vorbei, wir werden eh nie ein Kind haben. Ich habe das wirklich dort sehr bewusst abgegeben, aber ich habe wie gemerkt, dass ich will mein Glück nicht abhängig machen von äußeren Umständen, sondern wirklich ja, mit Gott. Ich weiss nicht, das ist vielleicht schwierig zu verstehen, wenn du das selber nicht kennst, aber er hat mir durch das so eine innere Gelassenheit, Zufriedenheit gegeben, auch eine Freude, in dem, dass ich eben auch meine Emotionen, die traurig oder was auch immer waren, können haben, zum Ausdruck bringen ihm gegenüber oder auch meinen Freunden oder so. Genau.
Man muss aber sagen, ihr habt dann nach Jahren habt ihr euch dann doch entschieden, ihr wollt adoptieren.
Ja, genau.
Wie ist das gekommen?
Genau, ja, das ist eine spannende Frage. Es ist so gekommen, dass ich einen Traum hatte in einer Nacht. Und ich habe dann am Morgen am Tobi erzählt. In diesem Traum ist es irgendwie darum gegangen, dass ein Mann am Bahnhof war mit einem Kind und das nicht mehr wollte. Und dann hat das Kind dann einfach mir in die Arme fast geworfen und gesagt, dann nimmst du doch, ich will das eh nicht. Und das ist mir natürlich in unserer Situation, wo wir drin waren, mega eingefahren, der Traum. Das war mir am Morgen auch sehr präsent noch gewesen. Und dann habe ich dem Tobi erzählt. Und wir haben dann unabhängig voneinander, ich bin gearbeitet, er ist gearbeitet, an dem Tag beide einfach so fest den Gedanken gehabt, dass Gott uns eigentlich mit dem wie auch wird, den Weg aufzeigen oder uns ein Stück weit ja auffordert, so erleben wir Gott und sein Reden, dass, ja, dass wir den Weg sollen gehen. Und es hat uns sehr fest geholfen nachher in diesem Prozess, dass er es uns auch beiden so fest aufs Herz sagt. Der Tobi hat sich bis dorthin sich das nicht vorstellen können.
Aber an dem Tag, am nächsten Tag, war das, dass er beide das Gefühl hatte, ihr wollt adoptieren.
Ja, wirklich. Ja, gleichzeitig an dem Tag. Das war wirklich krass. Gewesen, ja.
Ja, und dann, ja.
Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, haben uns dort gemulden. Und es war irgendwie eineinhalb Jahre, gewesen, wo wir halt Kurs besucht haben, verschiedene Gespräche hatten, jenste Unterlagen müssen zusammenstellen und Sachen schreiben und so, meine Güte, so, also es war zeitintensiv gewesen und ja, wir haben uns auch, gell, gerade als Christen, haben wir uns auch gewisse Themen noch speziell müssen stellen, wo wir dann auch wieder müssen haben, Stellung beziehen oder noch ein extra Gespräch führen wegen gewissen Themen, wo halt einfach ja, so präsent in dieser Gesellschaft. Genau. Aber ja, am Schluss sind wir angenommen worden, sind wir in diesem Pool gewesen. Und das war auch ein krasser Moment gewesen, weil irgendwie du bist in diesem Pool und du weißt, die Chance ist eigentlich unter 50%, dass du je ein Kind bekommst. Jetzt in unserem Fall, wo wir aus der Schweiz ein Kind haben adoptieren wollen. Und gleichzeitig kann es aber jederzeit sein, dass du ein Telefon bekommst und innerhalb von zwei Wochen ein Kind hast.
Es ist immer in Bereitschaft quasi.
Irgendwie schon, ja.
Und irgendwie vielleicht auch gar nie und kann es in jedem Moment. Ja, voll krass.
Genau.
Aber was euch ja dann auch mega überrascht hat, war zwei Monate später, oder?
Ja,
plötzlich ein Schwangerschaftstest schon positiv ist.
Ja.
Unglaublich.
Ja, genau. Nach all dem, ja. Ja, und ich habe wirklich, ich habe keinen Zyklus und nichts gehabt. Also ich habe den getrackt mit Temperaturmessen und so weiter und habe null Anhaltspunkte gehabt, schon über Monate, also schon mehr als ein Jahr. Genau, und habe einfach regelmäßig einen Test gemacht, damit ich weiss, ob ich Alkohol trinke, Medikamente nehme und so weiter, halt was auch immer, damit ich wirklich weiss, wo ich stehe, weil ich sonst keinen Anhaltspunkt hatte. Und habe so einen Routinentest gemacht, wie ab und zu, und nichts erwartet. Und der war einfach positiv gewesen. Ja, sehr überraschend gewesen. Und vor allem, also ich habe am Anfang dann an dem Tag und am nächsten Tag wieder nochmal einen Test gemacht. Ich dachte, das fand ich nicht glauben. Genau, und dann ja, ist dann nach dies noch aber natürlich auch die Freude gekommen. Mega krass, ja. Unser erstes Kind auf die Welt gekommen. Ja, für mich einfach auch wieder mega ein Wunder. Und es ist für ja, es war wie das gewesen, was wir auch geglaubt haben. Schlussendlich spricht Gott das letzte Wort in dem, er kann alles machen. Und wir haben nachher noch ein zweites Kind bekommen, also ja.
Ja,
zwei so cool. Wunder, die wir dürfen haben. Ja.
du strahlst über alles. Und was ist jetzt mit dieser Adoption? Hast du dich auch schon gefragt? Kommt das vielleicht noch?
Ja, schon gefragt. Ja. Adoption, ja. Also wir haben immer gesagt, nach dem ersten Kind, wir könnten es uns noch mal vorstellen. Haben dann aber gemerkt, wir müssten noch mal einen riesen Prozess machen. Und wir sind in dieser Zeit noch gezügelt, haben den Kanton gewechselt und so. Mhm. Und es wäre auch wieder so ein Aufwand gewesen. Und wir haben irgendwie den Kopf nicht frei gehabt für das. Und dann gesagt, gut, vielleicht ein bisschen später. Und dann ist dann ja aber noch mal ein Kind gekommen. Und dann hat sich dann wie erledigt gehabt. Aber ja, es bleibt natürlich die Frage, wieso haben wir das gemacht? Wir haben ja beide so fest den Eindruck gehabt oder den Gedanken gehabt, wir sollen das machen. Aber schlussendlich können wir es, also ich kann es mega gut stehen lassen. Ich weiss vielleicht nie in meinem Leben, für was das gut war. Vielleicht haben wir irgendjemanden von diesen vielen Menschen können ermutigen können, die wir auf dem Weg begegnet sind. Oder keine Ahnung was, ich weiss es nicht. Vielleicht wird es sich irgendwann auch noch zeigen. Vielleicht haben wir irgendwann mit Menschen zu tun, die adoptiert werden. Oder irgendetwas, das wissen wir ja wie nicht. Aber im Moment kann ich es einfach loslassen und darauf vertrauen, dass Gott weiss, wieso er uns dort durchgeführt hat.
Und wenn man dir auf Instagram folgt, dann merkt man, da ist eine riesige Freude an dieser Mami-Rolle. Also du blühst auf und das kommt wirklich über. Und ich finde das mega schön. Also es ist so, du willst auch etwas weitergeben, gell? Das ist dir auch ganz fest auf dem Herzen, das Mami-Sein feiern. Gell?
Ja, genau. Ja.
Was heisst das?
Ja, einfach wirklich zu geniessen, dass man das Privileg hat, mit diesen Kindern unterwegs zu sein, im Wissen, dass Realität und Alltag manchmal mega herausfordernd und streng und alles sind. Das ist ja genau auch so. Aber ich habe wie gemerkt, auch in dieser Zeit, wo wir darauf gewartet haben, so viele Eltern im Umfeld sind einfach gestresst und sehen eigentlich wie nur schlechte oder haben wir wahrgenommen, zumindest so halt die Überforderung oder es ist mega streng, du schlafst nicht und es ist so all das im Fokus gestanden und ich habe mich dort auch bewusst entschieden, wenn ich mal Kind habe oder wo wir dann Kind bekommen, wir wollen auch das Gute betonen und ja, und wir haben mega Freude an ihnen. Ich geniesse es wirklich so fest. Bin am Lernen auch mal alles irgendwie auch jonglieren im Alltag, aber wirklich auch präsent sein bei den Kindern. Für mich ist es einfach ein mega Geschenk, ja.
Weißt du, all das, was du jetzt erlebt hast mit Gott, du erzählst immer wieder eben, dass du gelernt hast, Vertrauen in all diesen Schwierigkeiten. Hilft dir das jetzt auch als Mami, weißt du, von diesen Kindern, wo man auch so viel muss vertrauen? Man kann sie ja nicht nonstop beschützen.
Ja. Ja, da kommt man gerade in den Sinn. In meiner ersten Schwangerschaft ist ja gerade die ganze Covid, Corona, Pandemie und alles gewesen. Und ich weiss, ich hatte dort Moment, wo ich Angst hatte und wo ich gedacht habe, Scheibe. In was für eine Welt die wird mein Kind geboren. Und dort habe ich einfach wie so gemerkt, hey, Gott hilft mir, spricht mir zu, du darfst mir vertrauen, ich werde das Kind an die Hand nehmen und ich werde dem Kind genau das geben, was es auch braucht, um in dieser Zeit, egal wie sie sich verändert, in dieser Welt, egal wie sie sich verändert, was kommt oder was nicht kommt, an der Hand nehmen. Und ich glaube, das war wie so ein Moment gewesen, wenn ich gemerkt habe, das brauchst du ja nachher immer, schon während der Schwangerschaft. Du kannst das Kind irgendwie nicht kontrollieren oder du hast es nicht im Griff und musst es je länger, je mehr loslassen. Jetzt kommt die Eltern in den Kindesgehen, jetzt muss ich auch wieder loslassen. Aber einfach so dürfen in dem Gott vertrauen, dass er einen Weg geht mit diesen Kindern, aber auch vertrauen oder ja, erleben, wie er mich ausrüstet im Alltag, lernen. Ich erlebe mega, dass ich beten kann, auch, dass Gott mir Geduld gibt für Kinder, Liebe gibt für Kinder, wenn sie mir einmal nicht fehlt, und dass ich aus dem raus dort auch das wirklich darf schöpfen für meinen Alltag mit den Kindern. Und ich wünsche mir natürlich, den Kindern das auch weitergeben können, dass sie auch so eine Vertrauensbeziehung in ihren himmlischen Vater, in Gott dürfen haben und dürfen erleben, wie er sie versorgt, führt und leitet im Leben. Wie er auch Wunder tut. Genau. Das ist meine Geschichte, die ich Ihnen hoffentlich weitergeben kann.
Eine Frage stelle ich immer allen Gästen am Schluss. Was gibt dir Hoffnung? Das wäre meine letzte Frage an dich, Sonja.
Ja, ich glaube, eigentlich, was mir Hoffnung gibt, ist genau so Geschichten. Ich hatte so Tiefpunkte in meinem Leben, wo ich hoffnungslos war, sehr hoffnungslos. Und wenn ich jetzt zurückschaue, so an einem anderen Punkt stehe, wie wissen, hey, ja, Gott kann mit jedem Mensch so eine Geschichte schreiben. Es ist wie, auch wenn du in Situationen drin bist, die ganz schwierig sind, es kann sich wieder so viel verändern. Wieso? Es ist nicht einfach das Ende dort, wo du bist.
Danke vielmals, Sonja, dass ich bei dir sein durfte. So schön war. Danke für den feinen Sirup. Alles Gute dir und der Familie.
Danke vielmals.
Sonja Griesinger hat uns mitgenommen in ihre Lebensgeschichte. So viel Mut braucht das zu erzählen, das staune ich immer wieder über die Offenheit von unseren Gästen. Nächste Woche gibt es dann schon wieder eine neue Folge vis-à-vis mit der Sarah Maria Graber. Du kannst uns unterstützen, dass wir noch ganz, ganz, ganz viele Folgen vis-à-vis produzieren können. RF Media, die diesen Podcast macht, ist nämlich ein Spendenwerk. Das heisst, wir brauchen Unterstützung von euch, dass wir weiterhin so wertvolle Gespräche aufnehmen können. Du kannst uns ganz einfach unterstützen über einen Link, den wir dir in unsere Shownotes tun. Danke für jeden Betrag, egal wie gross der ist. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, hoffentlich bis bald. Ich bin Ruth Stutz.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.